Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, Tag 5 des Krieges zwischen Israel und Iran. Und die Frage, wie es weitergeht, das hier sind ein paar wenige der Bilder, die uns aus Tel Aviv erreichen. Ganz ähnliche Bilder gibt es auch aus Teheran. Und wir wollen eine Frau, die den Iran so gut kennt wie wenige andere sonst in Deutschland auf wissenschaftlicher Ebene. Wir wollen sie fragen, was bedeutet es für die Iran-Atomfrage, dass wir uns jetzt offenbar auf einer völlig neuen Ebene befinden. Herzlich willkommen, Azadeh Samirirat. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und die gleiche Frage auch an einen der versiertesten Außenpolitiker der Kanzlerpartei, der CDU. Was kann daraus erwachsen, wenn Netanyahu so lange nicht zurückweichen wird, bis er sein Ziel erreicht hat, nämlich die endgültige Beseitigung der iranischen Atomwaffenfähigkeit? Das fragen wir Norbert Röttgen. Herzlich willkommen. Dann ein Mann bei uns, der als einer der intimsten Nahostkenner des Landes gilt, der Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, der sagt, interessant ist zu sehen, wen Netanyahu angegriffen hat und wen nicht. Nämlich die Revolutionsgarde sehr wohl, aber nicht die reguläre Armee. Warum nicht? Das fragen wir Daniel Gerlach. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Und noch ein weiterer spannender Gedanke von Daniel Gerlach. Ironischerweise sagt er, passiert alles das jetzt in einer Zeit, in der die iranische Seite eigentlich versucht hat zu deeskalieren, und zwar offenbar aus nackter Angst um die eigene Existenz. Das sieht dieser Mann deutlich anders, der streitbare Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Im Westen, sagt er, und leider auch in Deutschland, wird Israel immer wieder als Aggressor betrachtet, der Unruhestifter, der Störenfried im Nahen Osten. Tatsächlich aber erledigt Netanyahu gerade die Drecksarbeit, und zwar auch die Drecksarbeit für den Westen. Und interessant ist, dass vor ein paar Stunden Friedrich Merz exakt dieses Wort benutzt hat. Herzlich willkommen, Philipp Peimann-Engel. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden, und da sehen wir uns schon im wunderschönen Banff in den Rocky Mountains mit Elmar Thewissen auf dem G7-Gipfel in Kanada. Schönen guten Abend, Elmar.
Hallo, lieber Markus. Hallo in die Runde.
Elmar, wie sehr hat die Abreise von Trump diesen G7-Gipfel überrascht? Das war eine sehr überraschende Abreise. Warum?
Ja, es hat alle hier überrascht, aber ich glaube, alle können nachvollziehen, warum. Weil Donald Trump ganz offenbar noch einen letzten Versuch unternehmen will, ob man nicht doch zu einer Verhandlungslösung mit dem Iran kommen kann. Und dafür erzeugt er so eine Art maximale Drohkulisse. Also er hat sich im Flieger auf dem Weg nach Washington ja sehr sibyllinisch geäußert. Es ginge ihm gar nicht um eine Waffenruhe. Es ginge ihm um was viel Besseres. Und als dann gefragt wurde, was er damit meint, da hat er dann gesagt, er will im Grunde genommen ein echtes Ende, dass der Iran aufgibt, so hat er es formuliert. Und er addierte in den letzten Stunden dann noch eine Reihe von weiteren Drohungen dazu.
Es gibt so Sätze, die da wirklich herausragen. Also es gibt den einen Satz vor der Abreise, jeder sollte Teheran sofort verlassen. Das klingt irgendwie beunruhigend.
Ja, er hat noch einiges dazugefügt, auf Social Media beispielsweise gepostet, auf Truth Social, dass man genau wisse, wo der oberste geistliche Anführer sich aufhält, dass er aber da sicher sei, weil die Amerikaner ihn nicht töten wollten. Aber wenn Iran weitermacht, Zivilisten angreift und auch US-Bürger dann angreifen würde, dann würden die USA eben entsprechend reagieren.
Was hört ihr dort, weil du das gerade ansprichst, der Revolutionsführer, von dem es heißt, auch er war ein Ziel und wurde nur deswegen verschont, weil die USA im letzten Moment gesagt haben, lass das bitte bleiben, mach das nicht. Was ist dran an diesem Gerücht?
Ja, das wurde aus verschiedenen Quellen im Weißen Haus bestätigt, dass das so war am vergangenen Wochenende. Israel hatte wohl die Gelegenheit, den Revolutionsführer ins Visier zu nehmen. Aber im Weißen Haus kam man auch zu dem Schluss, besser, wir haben da einen, den wir kennen, der in ein Stück weit jedenfalls berechenbar ist, als einen neuen, ganz anderen Unbekannten, weil man nicht damit rechnet, dass dadurch am Ende auch das Regime schon beseitigt wäre. Und ich glaube, was wir jetzt erwarten, ist tatsächlich, dass wenn die Drohungen nicht fruchten, die er gerade eben gegenüber Iran äußert, dass dann die USA tatsächlich bereit sind, mit gezielten Schlägen das iranische Atomwaffenprogramm komplett zu zerstören.
Das heißt, worauf wartet Trump jetzt? Worauf warten die Amerikaner jetzt?
Ja, ich glaube, er wird wahrscheinlich eine Art Ultimatum in den nächsten Stunden oder Tagen formulieren an Iran. Er macht sehr klar, um was es geht und dass das die allerletzte Chance sei und dass die USA sich darauf vorbereiten, mit bunkerbrechenden Bomben, die über B-2-Bomber dann eben in die Ziele gebracht werden können, insbesondere die unterirdische Urananreicherungsanlage Fordo anzugreifen. Das ist eine Anlage, da reichen die israelischen Waffen nicht aus, um sie zu zerstören. Nach amerikanischer Einschätzung reicht auch nicht eine dieser bunkerbrechenden Bomben, sondern man braucht eine ganze Reihe davon, so dass B-2-Bomber dann gewissermaßen in Staffeln diese Einrichtung angreifen müssten, um das Programm komplett zu vernichten. Donald Trump kommt damit eigentlich einer Forderung nach, die ja Benjamin Netanyahu auch aufgestellt hatte. Und er scheint momentan nach außen hin zu versuchen, alles als unvermeidlich darzustellen. Das ist für ihn deshalb wichtig, weil er im Wahlkampf ja immer gesagt hat, er wolle nicht, dass Amerika in weitere Kriege reingezogen würde. Im Gegenteil, man müsse das alles beenden. Jetzt ist er selber möglicherweise dabei, Amerika in einen Krieg hineinzubringen. Und deswegen hat er heute im Weißen Haus vom Weißen Haus veröffentlichen lassen eine Liste, wie oft er im Wahlkampf, nämlich über 40 Mal gesagt hätte, alles Zitate dort auch aufgeführt, dass Iran keine Atomwaffen haben darf. Das ist eben der Versuch, seine Basis mitzunehmen bei einem möglichen Militärschlag.
Aus dem, was du gerade alles gesagt hast, Elmar, ergeben sich unheimlich viele wirklich spannende Fragen. Lass uns einmal bei der letzten kurz anfangen, bevor wir die Frage des Atomprogramms und der Langstreckenbomber noch mal etwas näher erörtern müssen. Das ist ein total interessanter Punkt. Ich kriege das auch mit, die Debatte in Amerika. Trumps Anhängerschaft ist in dieser Frage offenbar tief gespalten. Und er riskiert jetzt wirklich einen ernsthaften Riss, nach meinem Empfinden auch das erste Mal, dass seine Anhängerschaft sagt, nee, warte mal, das hatten wir ganz anders besprochen. Wir mischen uns da nicht mehr ein. Das hast du uns immer und immer wieder im Wahlkampf versprochen.
Ja, da hat sich Tucker Carlson gewissermaßen an die Spitze der Bewegung gesetzt, der ehemalige Fernsehmoderator, der über eine eigene Plattform als seine Sendung auch weitermacht. Dieser Tucker Carlson hat gesagt, wenn er tatsächlich militärisch eingreift, Donald Trump, dann sei das das Ende seiner Präsidentschaft. Es geht ein ganz tiefer Riss durch die Anhängerschaft, weil eben zumindest ein großer Teil auch der Meinung ist, das ist nicht unser Krieg, das müssen Israel und Iran unter sich ausfechten. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn sie zu einer Lösung am Verhandlungstisch bereit sind. Also wenn Donald Trump tatsächlich den Angriff befiehlt, es wäre nochmal erstmal ein begrenzter Angriff, der sich natürlich auch ausweiten könnte. Aber selbst wenn er das täte, dann riskiert er die Unterstützung eines Gutteils seiner Basis.
Warum ist Trumps Anhängerschaft so dezidiert dagegen? Ist es einfach nur diese Kriegsmüdigkeit, die du vermutlich zigfach erlebt hast in Amerika? Wenn man mit Leuten im mittleren Westen spricht, dann kommt das immer wieder. Lass uns unsere Jungs nach Hause holen. Wir sind nicht der Weltpolizist. Wir sind amerikanische Steuerzahler. Was sollen wir für Kriege zahlen? Irgendwo am Suezkanal oder anderswo, um europäische Handelswege offen zu halten. Das ist sozusagen immer die Argumentation. Aber was ist es noch?
Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, wenn man durchs Land fährt, du hast das ja auch getan und viele andere auch, dann sieht man schon, warum der Spruch Make America Great Again so gut ankommt, weil eben vieles im Argen liegt in diesem Land, auch sehr ärmlich runtergekommen wirkt und die Menschen den Eindruck haben, andere in der Welt profitieren von Amerikas Reichtum und Stärke viel mehr als sie selber. So, und das ist der entscheidende Punkt. Diese Kriege im Ausland, die hat Donald Trump eben hochstilisiert als das, wo Amerikas Reichtum immer hingegangen ist und dass man dieses eher auf das Land selber konzentrieren müsse. Und das haben ihm sehr, sehr viele Wähler abgekauft. Also er ist da, glaube ich, in einer Zwickmühle, aber es ist wirklich eine Zwickmühle, weil ich glaube, dass Donald Trump deshalb möglicherweise jetzt militärisch eingreifen wird, weil ihm Benjamin Netanyahu und das Regime in Teheran gerade gar keine andere Möglichkeit lassen.
Vielleicht können wir einmal die Bilder aus Teheran zuspielen, wenn man diese langen Autoschlangen sieht, Frau Samirirat. Deutet das eher darauf hin, dass die Menschen in Teheran insbesondere sehr wohl begreifen, dass es auf genau so etwas hinausläuft und machen sich deswegen auf den Weg, insbesondere Richtung Norden? Da sehen wir diese Bilder. Es ist wirklich beeindruckend, diese Autokorsi da zu sehen, wie die Leute Teheran offenbar in Scharen, in Zehntausenden verlassen.
Die Leute haben eigentlich schon vor ein paar Tagen angefangen, die Flucht zu ergreifen. Diejenigen, die es konnten, in Teheran selbst und in unmittelbarer Umgebung, leben ja fast 10 Millionen Menschen. Die können aber auch schlicht nicht alle fliehen. Und wir sehen ja hier diesen Autokorso, viele versuchen quasi das Weite zu suchen, weil eben auch zivile Ziele ins Visier genommen worden sind. Unter anderem beispielsweise die Energieinfrastruktur. Das könnte auch noch, wenn dieser Krieg weiter eskaliert, ganz massive verheerende Folgen für die allgemeine Bevölkerung haben. Iran hat ja dieses Jahr 2025 eine der größten Energiekrisen in den letzten Jahrzehnten überhaupt erlebt.
Iran, das Land, das so viel Öl exportiert, hat eine Energiekrise. Sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das zeigt, wie korrupt und marode dieses Regime ist offensichtlich.
Das hat sehr viel mit Missmanagement und Korruption zu tun. Aber es ist so, dass die Nachfrage gar nicht ausreichend bedient werden kann. Jetzt haben die Israelis unter anderem das South Pass Gasfeld angegriffen, das essentiell ist für die iranische Stromversorgung. Das heißt, im Zuge dieses Krieges könnte sich die Situation für die Menschen noch erheblich verschlimmern. Und wir haben auch gestern gesehen, dass aus Teilen der iranischen Zivilgesellschaft ja ein Aufruf jetzt kam von Menschenrechtsaktivisten, von Filmschaffenden, unter anderem von der Friedensnobelpreisträgerin Nalgis Mohammadi. Sie sehen hier einige Aufnahmen der Explosionen.
Und man muss ja davon ausgehen, dass das noch lange nicht die ganze Wahrheit ist, ne? Weil das Regime hat ja kein Interesse daran, diese Bilder wirklich öffentlich zu machen.
Genau, also es wird teilweise unterdrückt, dass man überhaupt diese Bilder nach außen führen darf. Menschen sind ja auch schon verhaftet worden, die Informationen nach außen getragen haben. Das heißt, das ist ein Bruchteil dessen. Wir haben den Aufruf aus Teilen der Zivilgesellschaft mit der Menschenrechtsaktivistin Nalgis Mohammadi, die sagen, wir wollen ein Ende dieses Krieges. Wir wollen, dass beide Seiten aufhören, zivile Ziele ins Visier zu nehmen. Gleichzeitig aber eine Forderung an die eigene Führung, stoppt die Urananreicherung, hört auf mit diesen Angriffen, das ist nicht unser Krieg. Und aber zunächst auch eine Bestätigung, Bestärkung dessen, dass es um die territoriale Integrität, um nationale Souveränität geht, dass sie keinen Krieg wollen, der auch die Zivilgesellschaft und das ganze Potenzial, die Kapazität, die in diesem Land auch für Widerstand und Neuaufbau steht, nicht untergraben wird durch einen längeren Krieg.
Bevor wir gleich zu Daniel Gerlach kommen und auch zu Philipp Heimann-Engel, würde ich gerne noch mal Elmar Thewissen in Bern fragen. Elmar, man versucht sozusagen von amerikanischer Seite ziemlich verzweifelt das Narrativ, und das hat, wie Norbert Röttgen ja gerade ausgeführt hat, offensichtlich auch innenpolitische Gründe, die große Erzählung aufrechtzuerhalten, wir haben damit nichts zu tun. Das machen die Israelis sozusagen ganz alleine. Wie glaubwürdig respektive unglaubwürdig ist das?
Das ist eben nicht mehr glaubwürdig, weil jetzt eine Situation entstanden ist, in der der Präsident mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich handeln muss, militärisch eingreifen muss. Es hat damit zu tun, dass Israel ja mittlerweile Ziele angreift, die im Iran wiederum möglicherweise den Willen auslösen, noch massiver dagegen zu schlagen. Möglicherweise, auch das ist eine Sorge hier in den USA, dass Iran nutzen könnte, chemische, biologische, vielleicht auch radioaktive Waffen. Selbst wenn man kein zu 90% angereichertes Uran hat, reicht ja auch eine Anreicherung zu 60%. So sagen Experten, um eine krude Atombombe zu bauen. Auch andere von den genannten Massenvernichtungsmittel könnten eingesetzt werden. Schmutzige Bombe, das ist das Szenario, vor ein Schiff quasi vor den Hafen von Haifa zu platzieren. Also das sind alles Dinge, die so eskalieren könnten, dass das nicht mehr kontrollierbar ist. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass Benjamin Netanyahu, weil ja zivile Ziele angegriffen wurden durch den Iran in Israel, da mit dem Gedanken spielt, den Regimewechsel herbeiführen zu wollen, also wirklich den Revolutionsführer ins Visier zu nehmen, die politische Führung des Landes ins Visier zu nehmen. So, und das ist der Punkt, wo möglicherweise, so hören wir jedenfalls aus dem Umfeld, der Präsident zu dem Schluss gekommen ist, dass man, indem man ganz gezielt gegen die Atomwaffenfabrik bzw. die Urananreicherung vorgeht, dass man ganz gezielt vielleicht wieder die Kontrolle gewinnen könnte. Aber man muss sich des Risikos bewusst sein. Und deswegen platzieren die USA ja momentan in der Region massiv mehrere Flugzeugträger, verlegen Kampfflugzeuge, Bomber, Tankflugzeuge etc.
Immer wenn man wissen will, was sozusagen hinter den Kulissen läuft, lange bevor es die große Öffentlichkeit erfährt, muss man Daniel Gerlach fragen. Das ist meine Erfahrung. Sie haben schon vor Wochen, da haben wir uns privat darüber ausgetauscht, gesagt, da passiert was. Die ziehen da gerade was zusammen. Deswegen jetzt aus aktuellem Anlass nochmal die Frage, was passiert denn da jetzt gerade, auch mit Blick auf die Amerikaner? Was wird denn da zusammengezogen?
Ich glaube, dass die israelische und die amerikanische Regierung davon unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dass die israelische Führung gerade versucht, eine Interessenkonvergenz herzustellen. Das heißt, eine Situation zu schaffen, wo die Amerikaner gesichtswahrend in ihrem eigenen Interesse in diesen militärischen Konflikt eingreifen auf der Seite Israels. Netanyahu versteht das Chaos im Weißen Haus. Er versteht, dass diese Führung mit Trump, einem Außenminister Rubio und einem Immobilienmanager als Nahost-Envoy überhaupt nicht in der Lage ist, auf diese Situation adäquat zu reagieren. Da gibt es kein politisches Team und es bleibt ihm nichts anderes letztendlich übrig. Also Trump als im Nachhinein das so zu verkaufen, als sei das Teil seiner großen Strategie gewesen. Das sieht man an den Tweets, das sieht man an den Äußerungen dazu. Mhm. Er läuft quasi der Situation hinterher. Und das weiß Netanyahu in seinem Sinne natürlich zu
nutzen. Herr Thewissen nickt gerade im Hintergrund, Sie können das nicht sehen.
Mhm. Sie haben gerade eben gefragt, warum evakuieren die Leute aus bestimmten Vierteln.
Und was ziehen
die israelische
zusammen?
Führung, der israelische Verteidigungsminister, hat getweetet, evakuiert, und hat gesagt, so wie sich das Regime in Teheran verhält, werden die Menschen in Teheran dafür bezahlen. Trump hat in einem Tweet als Reaktion auf eine Nachricht gesagt, evakuiert. Und als er nachher gefragt wurde im Flieger, wie er denn das meint, hat er gesagt, ja, das hätte er einfach so gesagt, weil so den Leuten sollte halt nichts passieren. Wenn ein Evakuierungsaufruf nach Teheran kommt, auch wenn der sich vielleicht auf bestimmte Viertel bezieht, dann haben die Menschen zwei Referenzen. Das eine ist Gaza.
Richtig.
Und die Bilder, die sie aus Gaza kennen und die Folgen eines Evakuierungsaufrufs. Und das andere ist die Situation im Golfkrieg in den 80er Jahren. Als Teheran, und diese Erinnerung haben viele Menschen, viele Menschen heute sind in dieser Zeit geboren und aufgewachsen und haben über Jahre erlebt, wie Irak mit Unterstützung westlicher Staaten, die vollkommene Lufthoheit hatte und Raketen und Luftangriffe fliegen konnte auf Teheran und niemand sich dagegen zur Wehr setzen konnte. Und deswegen, wenn die Menschen eine solche Situation erleben, dann verlassen sie ihre Stadtviertel, versuchen zu gehen. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die Angriffe finden ja nicht nur auf militärische Ziele statt, sondern auch auf zivile Infrastruktur, wie Energie, also strategische Infrastruktur nennen wir es mal, aber auch auf die Wohnungen und Behausungen von militärischem Personal, die nicht in dem militärischen Einsatz sind. Mhm. Und diese Menschen wohnen in zivilen Gebieten unter anderen Menschen auch. Und das heißt, jetzt auf einmal fängt jeder an, sich zu überlegen, was ist in meiner Nähe? Gibt es irgendwo ein Haus? Wohnt da irgendein General? Gibt es vielleicht irgendein militärisches Ziel, was ich nicht kenne? Und diese Angst, die ist sehr, sehr groß. Mhm. Und zwar berechtigterweise.
Philipp Heimann-Engel einmal gefragt, warum gerade jetzt?
Warum gerade nicht jetzt? Es ist keine große Überraschung. Das hat sich angebahnt. Ich verfolge die Diskussion Iran-Israel seit über 15 Jahren, habe jährlich jeweils ein großes Interview gemacht
warum gerade
mit israelischen Außenministern. Und es gehört zum Standardrepertoire der israelischen Ministerpräsidenten und der israelischen Außenminister, immer wieder zu sagen, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Liebesregime in Teheran, ich sage das jetzt ein bisschen polemisch, es gibt immer wieder die Ansage von den israelischen Regierungen, wir haben genau im Blick, was ihr macht mit dem Atomprogramm. Wir werden es nicht zulassen, dass ihr die letzten Meter geht. Und aus innenpolitischen Gründen hat bislang jeder israelische Ministerpräsident und jede israelische Regierung den Schritt gescheut. Auch aus guten Gründen, weil das Risiko ziemlich hoch ist, eben die iranischen Atomanlagen zu attackieren. Jetzt war es unausweichlich. Und ich bin schon auch stark irritiert über die Richtung der Diskussion, insbesondere was Herr Gerlach, mein Vorredner, gesagt hat, dass wir ausschließlich darüber sprechen, was die israelische Regierung jetzt in Teheran an Schäden anrichten würde, zivile Ziele attackieren würde. Man kann es nicht oft genug sagen. Iran ist dasjenige Regime, das den Weltfrieden gefährdet. Das iranische Regime ist diejenige politische Kraft im Nahen Osten, die sagt, wir werden Israel auslöschen. Und ich habe das an anderer Stelle gesagt und ich werde das auch an dieser Stelle sagen. Das ist keine persisch-iranische Folklore. Das sind keine Märchen aus tausend und einer Nacht. Ich darf das sagen, meine Mutter ist Iranerin, ich bin Deutsch-Iraner. Man muss sie nicht nur nach den Worten messen, auch nach den Taten. Und die Mullahs in Teheran sind mitverantwortlich für das größte Massaker an Juden an einem Tag, für den 7. Oktober 2023. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Hisbollah im Libanon, ihr Hauptberichtsgebiet, bis an die Zähne bewaffnet war, verursacht hat nach dem 7. Oktober, dass es 80.000 Binnenflüchtlinge Flüchtlinge in Israel gab. Das war eine versuchte ethnische Säuberung und über 10 Monate lang auch eine gelungene ethnische Säuberung, weil 80.000 israelische Bürger, hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung, wäre das dreimal Bochum, nicht mehr in ihren Häusern leben konnten und in andere Teile Israels ausweichen mussten. Übrigens auch Teile
meiner... Wir sprechen jetzt über die Situation im Norden Israels,
genau,
an der Grenze zu...
auch Teile meiner Familie. Die will sagen, die US-Regierung, die israelische Regierung, die sind nicht naiv. Die wissen ganz genau, was sie tun. Und sie wissen, dass die Kosten enorm sind, dass die Kosten womöglich noch höher werden könnten oder noch höher werden. Aber dass dieser Schritt unausweichlich ist. Es darf keinen Iran geben mit Atombombe. Das ist nicht nur schlimm genug, ja, hochriskant für Israel. Es bedeutet auf kurz oder lang die Auslöschung des jüdischen Staates. Es ist auch eine Gefahr für den gesamten Westen und auch für die USA. Und jetzt sagt Saudi-Arabien immer und empört sich, ja, das, was die Israelis machen, geht gar nicht. Das ist verlogen bis dort hinaus. Ich bin Abteilung Klartext, dieses Format auch. Deswegen muss das so gesagt werden. Die Attacken auf die iranischen Atomanlagen
auch hier, um das deutlich
sind
zu sagen,
im Interesse
in
Saudi-Arabiens und auch im Interesse Deutschland. Und ein Wort sei mir noch gestattet zu den angeblich zivilen Zielen. Benjamin Netanyahu, den man mit guten Gründen kritisieren kann, hat gesagt und auch danach gehandelt. Wir führen keinen Krieg gegen das iranische Volk. Wir werden ausschließlich militärische Ziele in Angriff nehmen. Und das ist auch der Fall. Und die Energieanlagen, die erwähnt wurden, sind essentiell für das Regime. Es gibt keine zivilen Opfer bislang. Im Gegensatz, und ich hoffe, darüber sprechen wir auch, im Gegensatz zu Tel Aviv, im Gegensatz zu sehr vielen anderen israelischen Städten, wo gerade
Sie sagen das so absolut, es gibt keine zivilen Opfer. Woher wissen Sie das?
Das sind Zahlen der israelischen Regierung und es gibt keine...
Sie sagen, Sie schließen aus, dass es in Iran zivile Opfer gibt.
Und es gibt keine gegenteiligen Aussagen des iranischen Regimes bis jetzt.
Gut, das ist
da,
ja...
Das sind zwei sehr valide Aussagen und da muss man diese beiden Regierungen auch
beim Propaganda, ne? Also könnte ich jetzt einfach schlicht argumentieren und sagen, wenn du so schwach bist, wenn du so erwischt wirst, wenn du so dermaßen verwundbar bist...
Andersrum, wo sind die Beweise...
Dann hast du kein Interesse daran zu zeigen, wie viele Tote du schon hast.
Wo sind die Beweise dafür, dass es zivile Opfer im Iran gibt? Wo sind die Beweise dafür, dass es zivile Opfer... Nein, das ist ein wissenschaftstheoretisches Problem und das wäre die Antwort. Die Antwort auf die Frage, wo sind die zivilen Opfer in Israel, sind die Leichen? Wo sind die Leichen in Iran? Es ist im Interesse des Regimes im Iran zu sagen, wir haben hohe zivilen Opfer, hat bislang noch nicht stattgefunden.
Frau Samir, weil es sie nicht gibt. Wie schauen Sie darauf? Bin gespannt auf Ihre Gegenrede.
Also zunächst einmal hat auch der Staat von zivilen Opfern gesprochen, von Frauen und Kindern, die ums Leben gekommen sind.
Wenn man
also
diese Bilder sieht, ich kann mir schwer vorstellen, dass es da
die
keine
Familie zivilen der ermordeten Atomwissenschaftler, die das Atomprogramm vollführen wollen,
von den zivilen
um Israel
Opfern, die es in Iran gibt.
Argument zu Ende, bitte.
Ja. Unabhängig davon von den zivilen Opfern, die es gibt und vermutlich auch noch mehr geben wird auf beiden Seiten. Nochmal zu der Frage, war das unausweichlich oder nicht? Weil ich schon glaube, dass das nochmal diskussionswürdig
ist.
Also
und auch
zunächst
die Frage,
einmal,
warum jetzt? Ich habe die Frage ganz bewusst gestellt, weil wie Herr Peymann-Engel ja gerade richtig ausführt, wir diskutieren darüber seit 15 Jahren. Ich habe viele Kommentierungen dieser Tage gelesen, die sagten, das ist das Dilemma an dieser Geschichte. Es war irgendwann klar, dass es zu diesem Krieg kommen würde, weil die Führung in Teheran schlicht nicht gewollt ist, auf dieses Atomprogramm zu verzichten. Aber in einem Moment, in dem die, wie Herr Gerlach sagt, eher auf Deeskalation setzen, Saudi-Arabien haben Sie gerade zitiert, die eher die Nähe zu Israel suchen. Also ich kann sozusagen...
Aber da muss man doch fundamental widersprechen. Der Iran hat auf Deeskalation gesetzt. Das ist mitnichten so, das ist kontrafaktisch.
Wir hören gleich
so.
In Daniel Gerlach, der das anders sieht.
Gern, aber dann den Gedanken noch zu Ende. In diesen Tagen gab es den Bericht der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde, wo nochmal akribisch aufgeführt und dargelegt wurde, wie der Iran in den letzten 20 Jahren systematisch gelogen, betrogen und das Atomprogramm sabotiert hat. Das muss man lesen, das muss man beim Wort nehmen. Und das
will ich gar nicht widersprechen, muss nur sauber zitieren. Er sagte, in diesen Tagen, wo die eher auf Deeskalation setzen, und zwar mit der Begründung, die sind gerade so schwach, weil sie empfindlich getroffen worden sind. Lass uns das gleich austauschen. Aber ich würde gerne das Argument von Ihnen noch mal zu Ende hören, Frau Samir.
Also noch mal zu der Unausweichlichkeit der Vermeintlichen. Ja. Nicht einmal Benjamin Netanyahu behauptet, dass Iran innerhalb kürzester Zeit hätte Atomwaffen bauen können, sondern er spricht hier von möglicherweise einem Jahr, vielleicht aber auch wenigen Monaten. Die israelische Begründung lautete ja, dass wir kurz vor einer kritischen Schwelle standen, vor einer möglicherweise unumkehrbaren Schwelle, die, wenn sie einmal überschritten sei, nicht mehr genügend Zeit und Möglichkeit für diplomatische oder militärische Lösungen zur Verfügung gestellt hätte. Das ist eine spezifisch israelische Lesart der derzeitigen Situation. Und das muss man hier ganz klar sagen. Das entspricht nicht dem Stand der Internationalen Atomenergieorganisation, die im Übrigen in ihrem letzten Quartalsbericht, auf den ja gerade verwiesen worden ist, samt Resolution, darauf hingewiesen hat, dass sie nach wie vor nicht davon ausgeht, dass es derzeit Anzeichen für ein strukturiertes, waffenrelevantes Programm gibt, was nichts an der Dringlichkeit der Lösung des Konflikts ändert. Und Iran hat sein Atomprogramm massiv ausgeweitet. Aber diese Einschätzung der kritischen Unumkehrbarkeit entspricht auch nicht der Einschätzung beispielsweise bisher der US-amerikanischen Geheimdienste. Ich glaube, dass, und da teile ich die Sicht, und da teilt ja international fast jeder Staat, zumindest in der westlichen Hemisphäre, die Sicht, dass Iran in jedem Fall von Bau von Atomwaffen abgehalten werden muss, aufgrund der desaströsen potenziellen Folgen, die das hat für Israel, für die Region, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube auch, dass der Einsatz militärischer Mittel seine Berechtigung hat, um Iran von diesem Ziel abzuhalten, aber unter drei sehr konkreten Bedingungen. Erstens, es muss im Rahmen der UN-Charta gestehen und entsprechend auch völkerrechtlich gedeckt sein. Das ist in diesem Fall zumindest strittig. Zweitens sollten alle weiteren Möglichkeiten, die es gibt, zuvor ausgeschöpft sein. Und das kann man hier ganz klar beneinen. Es gab parallel Gespräche, die noch anhalten sollten zwischen Washington und Teheran. Und die Israelis hätten auch, wenn sie nicht auf Debatten, Diskussionen und Verhandlungen eingehen wollten, die Möglichkeit gehabt, mittels Sabotage entsprechend das Programm zu verzögern, so wie sie das in der Vergangenheit häufig gemacht haben. Sie haben das 2009 gemacht, 2012, 2019, 20, 21, auch jetzt zum Teil genutzt. Es hätte also Möglichkeiten gegeben, unterhalb der kriegerischen Schwelle zu bleiben. Und ich glaube, es wäre vor allen Dingen drittens auch wichtig gewesen, tatsächlich, und das scheint mir die notwendige Bedingung auch zu sein, wenn wir tatsächlich einer kritischen Schwelle gestanden hätten. Dafür haben die Israelis bislang allerdings keinen Beleg vorgelegt. Insofern, unter diesem Kontext, unter diesen Bedingungen, halte ich es für zumindest fragwürdig, davon zu sprechen, dass das unumkehrbar und unausweichlich war. Es ist nicht internationaler Konsens und bislang wissen wir nicht, ob das Ergebnis dessen am Ende nicht das Gegenteil bewirkt, nämlich tatsächlich einen schnelleren Weg Richtung atomare Aufrüstung.
Ihr dürft alle sofort, ich habe eine letzte Frage an Elmar, genau der gleich weg muss. Elmar, ganz kurz an dich noch die Frage und die Bitte um kurze Antwort. Welcher Deal schwebt Donald Trump tatsächlich vor?
Na, das Idealbild für Donald Trump wäre ein Atomabkommen mit dem Iran, aber auch mit Russland. Im Grunde genommen ein großes neues Atomabkommen, für das er vielleicht am Ende den Friedensnobelpreis bekommen könnte. Das ist sein Traum. Aber er merkt an verschiedenen Stellen, das realisiert sich jetzt eben nicht. Und ich glaube, der Zug ist verpasst. Also jetzt werden wir in den nächsten Tagen eher eine große Eskalation erleben.
Also, Elmar, danke dir für diese Auskunft aus Banff. Wir sehen uns mit Sicherheit und hören uns in den nächsten Tagen wieder. Alles Gute dir.
Dankeschön.
Wir haben gerade Philipp Heilmann-Engel gehört, der sozusagen, ich fasse das jetzt in meinen Worten zusammen, von der Unausweichlichkeit dieser Operation, dieses Krieges gesprochen hat. Daniel Gerlach widerspricht entschieden. Warum?
Engel hat sich ja an allen möglichen Dingen schon abgearbeitet, die ich gar nicht gesagt habe oder noch nicht gesagt habe. Insofern will ich es vielleicht noch mal versuchen zu strukturieren, was den Zeitpunkt betrifft. Unausweichlichkeit eines solchen Krieges, das kann ich nicht beurteilen, weil ich die nachrichtendienstlichen Informationen, die Israel behauptet zu besitzen, Frau Samirirath hat es gerade etwas dargelegt, nicht kenne. Ich denke, es gibt trotzdem drei Ebenen, warum das jetzt geschieht. Das eine ist eine rein taktisch-operationelle Ebene, das andere ist eine außenpolitische und das dritte ist eine innenpolitische Ebene. Die Vorbereitung für diesen Angriff, die ist ja nicht damit getan gewesen, dass man einfach Kampfjets losschickt und Bomben abwirft, sondern es gab ein sehr, sehr komplexes Verfahren, wie die Luftabwehr ausgeschaltet wurde, wie auch die militärische Führung der Revolutionsgarde angegriffen wurde. Und das ist ja nicht nur mit Kampfjets geschehen, sondern offensichtlich auch mit nachrichtendienstlichen Einheiten bzw. Mossad-Einheiten vor Ort, mit Drohnen, mobilen Drohneneinheiten und so weiter. Das heißt, die Komplexität des Ereignisses am vergangenen Freitag, jetzt sehen wir Bombenangriffe, Raketenangriffe, die erlaubt nicht, dass man einfach so sagt, das machen wir jetzt irgendwann, sondern da müssen wirklich die Gestirne so stehen, dass man die Entscheidung treffen kann. Da bekommt der Ministerpräsident regelmäßig Ansagen, wir sind jetzt bereit dazu. Das Ganze wurde Jahre vorbereitet, aber jetzt ist die Gelegenheit richtig. Das ist der zentrale Punkt erstmal dafür. Der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass man hier einen Überraschungsmoment nutzen wollte. Denn aufgrund der Tatsache, dass am Sonntag die Gespräche in Maskat fortgesetzt werden wollten,
im Oman,
ging natürlich erstmal die meisten davon aus, dass wenn es einen israelischen Angriff gibt, mit dem man durchaus zu rechnen hatte, würde der nach dem Scheitern dieser Gespräche stattfinden und nicht davor. Um aber dieses Überraschungsmoment zu nutzen, hat Israel eben schon den Angriff vorgezogen. Und dann gibt es noch eine andere außenpolitische und eine innenpolitische Dimension. Der Bericht der Atomenergiebehörde, der war alarmierend. Er wurde nicht richtig zitiert, aber er war alarmierend im Hinblick darauf, dass es, sagen wir mal, unerklärlich viel man-made, also behandeltes Uran an bestimmten Orten gegeben habe, über das Iran keine Auskunft gegeben hat. Das heißt, dieser Bericht der Atomenergiebehörde war auch international, auch für die völkerrechtliche Rechtfertigung des Angriffs ein entscheidender Punkt, auch wenn Israel sich davon nicht abhängig macht, aber das bot eine günstige Gelegenheit, um auch internationale Legitimität zu bekommen. Denn ein weiteres außenpolitisches Ziel von Netanyahu war, auch diese Situation zu nutzen, um die Reihen im Westen hinter sich zu schließen und um die sehr, sehr komplizierte und sehr, 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 sehr schwierige Situation für seine Koalition vor dem Hintergrund dieses unentschuldbaren Kriegs in Gaza eben wieder in seinem Sinne zu verändern. Und das hat ja auch funktioniert. Das ist eine erfolgreiche Methode gewesen. Wir haben gesehen, dass Frankreich, auch die Bundesregierung, sich ganz klar hinter Israel hier gestellt haben. Und das ist natürlich eine Situation, die Netanyahu kennt und vorausberechnet hat. Es gibt darüber hinaus noch innenpolitische Situationen, was die Krise seiner Koalition betrifft, die das auch opportun erscheinen lassen. Darüber hinaus denke ich aber auch, dass er von seinem psychologischen Profil mittlerweile so weit ist. Und dabei hat man eben so viel Krieg geführt jetzt in der letzten Zeit, dass er glaubt, er ist der Erlöser seines Landes. Er ist in der Lage dazu, die Sicherheit Israels und die unangefochtene Macht Israels im Nahen Osten herzustellen. Und dafür hat man die konziliantere Haltung, die die Iraner in den letzten Monaten aus Angst eingenommen haben, weil sie gemerkt haben, dass sie eine Defensive sind, als Schwäche benutzt und nicht als Verhandlungsangebot. Und darauf sind die Iraner hereingefallen.
Erlöserfantasien bei Benjamin Netanyahu. Philipp Heimann-Engel, atmet einmal tief durch.
Ich habe schon dreimal tief durchgeatmet.
Ja, das hat
ein bisschen was bewirkt, aber so richtig ganz stark jetzt nicht. Sie merken, es fällt mir schwer, ruhig zu bleiben.
Herr Engel, versuchen Sie ruhig zu bleiben.
Ja, Sie machen es einem schwer. Ja,
es tut mir helfen,
wenn Sie aussprechen.
Tut mir leid, dass Sie das zumuten müssen.
Nö, alles gut. Wir können es ja offen und ehrlich ausdiskutieren. Okay. Dafür sind wir da. Macht das auch gerne. Also, ich empfinde es als unerträglich, so viel Klartext muss sein, Herr Gerlach, welche Gründe alle angeführt werden, warum Israel diesen Akt der Selbstverteidigung, diesen Akt der Existenzsicherung nicht durchführen darf. Ich finde es auch in anderen politischen Kontexten, sagen wir mal gelinde gesagt, befremdlich, dieses cui bono Geraune. Wer profitiert davon? Seien Sie sich sicher, dass auch ja die von Ihnen ja immer wieder mit doppelten Standards und dämonisierte israelische Regierung es sich nicht leicht gemacht hat, diesen Schritt zu gehen. Jerusalem hat die Pistole auf der Brust und wir diskutieren darüber, dass es innenpolitische Gründe dafür gäbe, dass Israel jetzt diesen Akt der Existenzsicherung unternehmen musste. Noch einmal, Israel macht sich das nicht leicht. Israel eskaliert nicht. Israel agiert. Israel muss sich wehren. Währenddessen diskutieren wir darüber, ob die Pistole, die Jerusalem auf die Brust gesetzt wird, in 3 Tagen losgeht, in 5 Tagen oder in 7 Tagen. Das kann sich Israel nicht leisten. Wie gesagt, es geht nicht nur um Israel, aber auch. Und wenn es eine Erkenntnis in der jüdischen Geschichte gibt, dann ist das die folgende. Wenn ein ultra-aggressives, diktatorisches Regime das Blut an den Händen sagt, wir werden euch auslöschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es auch so kommen wird. Israel muss sich dagegen wehren. Stichwort Völkerrecht, ein Punkt noch, dass er jetzt auch in diesem Tag gegen Israel in Stellung gebracht wird. Da wird unisono immer wieder gesagt, die Völkerrechtler, die sprechen mit einer Stimme. Das ist mitnichten so. Es gibt sehr viele Völkerrechtler, die sagen, das ist vom Völkerrecht gedeckt, was Israel dort tut, weil das Regime in Teheran am 7. Oktober Israel den Krieg erklärt hat, spätestens am 7. Oktober 2023 und bei diesen 2 Großangriffen auch Israel dem jüdischen Staat den Krieg erklärt hat, weswegen Jerusalem es erlaubt ist, sich zu wehren, was die Atomanlagen betrifft, was militärische Ziele betrifft. Was ganz sicherlich nicht vom Völkerrecht gedeckt ist, ist der Beschuss des iranischen Regimes auf ausschließlich zivile Ziele in Israel. 20 Opfer plus und es werden leider noch mehr werden.
Um Ihre Empörung zu verstehen, lass uns einmal um das vollständige...
Ich habe die Empörung nicht ganz verstanden. Ich würde es gerne nochmal...
Emotional sehr nachvollziehbar. Und das ist sozusagen...
intellektuell noch die Erklärung. Das ist die Antwort. Ganz kurz in einem Satz. Sie finden Gründe noch und nöcher, warum Israel nicht in diesem Akt der Notwehr so handeln darf, wie es handelt. Und sie finden nur Gründe dafür, dass Israel ja dämonisiert wird und an die Wand gestellt wird und kritisiert wird. Es ist vieles komplex im Nahen Osten.
Ich weiß nicht, mit wem Sie gerade gesprochen haben, aber was ich gesagt habe, haben Sie offensichtlich nicht gehört. Ich weiß nicht, worauf Sie sich jetzt hier gerade beziehen. Was für Gründe ich anführe, was Israel dürfe. Ich habe die Situation analysiert.
Innenpolitische Gründe, um abzulenken von Gaza. Es ist ein völkerrechtliches Vorgehen. Ich habe gerade dazu Stellung genommen. Punkt.
Herr Röttgen.
Vielleicht zur Unumkehrbarkeit, dass Iran Atommacht wird, finde ich es wichtig, dass man eine politische Dimension und eine technische Dimension unterscheidet. Und daraus kann man aber Schlüsse ziehen. Zunächst mal, ab wann ist Iran technisch unangreifbar in der Lage, eine Atombombe zu haben? Da weiß, glaube ich, keiner, wann ist genau der Zeitpunkt. Aber jeder weiß, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass Iran das schafft. Er hat 60% Anreicherung in Hunderten von Kilogramm. Es ist ein technischer Schritt, zu waffenfähigen 90%iger Anreichung zu kommen. Also es ist eine reine Frage der Zeit. Für Israel wiederum ist es dann eine große Frage, aber auch in der völkerrechtlichen Bewertung. Ja, muss ich jetzt warten, bis der Zeitpunkt der Unumkehrbarkeit da ist? Dann habe ich zwar Klarheit, aber dann ist es eben zu spät.
Dann habe ich völkerrechtlich zwar einwandfrei gehandelt.
Dann ist die Lage völkerrechtlich klar.
Dass Leute plötzlich eine Atomwaffe in der Hand haben, von dem wir nicht wollen.
Aber die Atomwaffe ist auch da. In dem Zeitpunkt, in dem die Atomwaffe da ist, ist völkerrechtliche Klarheit viel, viel stärker. So, das ist das Problem. Und da kommt eben die zweite, nämlich die politische Dimension der Unumkehrbarkeit hinein. Ich bin jetzt mindestens auch 10 Jahre mit diesem Thema eigentlich permanent beschäftigt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das iranische Regime unumkehrbar entschlossen ist, Atommacht zu werden.
Das bestreitet, glaube ich, hier in der Runde irgendjemand? Nein.
Ja, aber wenn es unter anderem amerikanische Geheimdienste. Ja, also Verzeihung, vielleicht können wir darüber gleich nochmal sprechen.
Ja, für mich ist sehr gerne. Die Stimme eines amerikanischen Geheimdienstes ist jetzt nicht so eine Autorität, als ich sage, das erschüttert meine Beobachtung und Analyse nicht.
Worauf berufen Sie Ihre Analyse? Ich frage das wirklich, das ist also genuin. Mich interessiert das, worauf Sie die begründen.
Nicht? Ja, aus 10-jähriger Beschäftigung, Gesprächen mit, ich weiß nicht wie viele, mit dem iranischen Außenministern, mit iranischen Experten, mit Regionalexperten und aus der Analyse des Gesamtverhaltens des iranischen Regimes, das ja auch Ausdruck gefunden hat in dem von Ihnen erwähnten Dokument der Internationalen Atomenergiebehörde, die nicht nur irgendwie Unerklärlichkeiten festgestellt haben, sondern die klar und zwar erstmalig festgestellt haben, eine eindeutige Völkerrechts-, nämlich eine Verletzung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages, das haben die sich schon genau überlegt. Das heißt, Iran ist jetzt in dem Stadium angekommen, in dem sie offen und für die internationale Rechtsgemeinschaft nachvollziehbar den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag, also ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, brechen, um zu dem Ziel zu kommen. Wenn man sich die gesamte Diplomatie, das an der Nase herumführen des iranischen Regimes anschaut und wenn man übrigens analysiert, was ist die Interessenlage dieses Regimes, dann ist, das ist mein Unterschied zu Ihnen, aus meiner Sicht nicht die Atomwaffe einzusetzen. Alle Atommächte, die wollen die Waffe nicht einsetzen.
Man will sie aber haben.
Aber so ist es, weil es eine enorme Macht gibt. Stellen Sie sich vor, die Ukraine wäre Atommacht geblieben, hätten wir diesen Krieg. Stellen Sie sich vor, Iran, auch mit seiner regionalen Terroraktivität, innere sowieso, aber auch globale terroristische Aktivität, wäre unter dem Schutz, Atommacht zu sein. Es würde regional, für Israel sowieso, aber auch global die Sicherheitslage grundlegend verändern. Diese Macht strebt Iran an. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Wenn das so ist und wenn die Fähigkeit, die Atombombe zu haben, nur noch eine Frage der Zeit ist, auch darin stimmen alle Experten überein, dann ist der Zeitpunkt, dann ist die Aktion deshalb gekommen, weil, das ist meine Überzeugung, letzter Satz, weil ganz viele einzelne Faktoren sich so verändert hatten, dass das, was Israel schon lange vorhat, nämlich diesen Weg der Zerstörung der Atombombe in Iran zu gehen, nun realisieren konnte. Nur einer der Faktoren ist, dass dieses Mal ein US-Präsident da ist, der nicht wie seine Vorgänger ganz entschieden gesagt hat und sich durchgesetzt hat, das machen wir nicht.
Bitte nicht.
Und Iran ist so schwach wie nie und so weiter. Es gibt ganz viele Faktoren, die dafür führen.
In der grundlegenden Analyse, was das generell angeht, stimmen Sie sogar mit Frau Samirirat überein, die aussagt. Ach,
sogar.
Sie stimmt an einem entscheidenden Punkt mit Ihnen offenbar nicht überein. Ich will das nur noch mal rausarbeiten. Sie sagten gerade, stellen wir uns für einen Moment vor, dieses Szenario. Sie sagen, stellen wir uns für einen Moment vor. Dann könnte man Hezbollah und andere unter einen sozusagen nuklearen Schirm setzen, beispielsweise. Wir hätten es plötzlich zu tun, vielleicht mit Saudi-Arabien oder auch mit Katar oder anderen, die sagen, wollen wir jetzt aber auch. Natürlich. Wenn ihr Atommacht seid, dann wollen wir das auch.
Völlig klar.
Das macht die Welt zu keinem besseren Ort. Ja. Aber man muss natürlich genau hinhören, wenn Sie sagen, es ist mitnichten bewiesen, dass Iran sozusagen danach strebt, eine eigene Atomwaffe
zu haben. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen das präzisieren.
Ja,
was wissen wir und wo gibt es Spekulationen, wo gibt es politische, wo gibt es technische tatsächlich Einschätzungen? Und die divergieren tatsächlich. Was wir wissen, erwiesenermaßen, und was durch den letzten IAEO-Bericht noch mal bestätigt worden ist, dass Iran zwischen ungefähr 1999 bis etwa 2003, teilweise bis 2004, ein strukturiertes, waffenrelevantes Nuklearprogramm hatte. So, das heißt
nochmal
noch
wichtig,
nicht,
ne? 2003, 2004, das ist das, worauf ich in den Vorbereitungen für die Sendung auch immer wieder gestoßen bin. Das ist lange her.
Naja, jetzt wird es kompliziert.
Genau.
Also 2003 bis 2004, ein strukturiertes, waffenrelevantes Programm. Das heißt noch nicht, dass die Entscheidung zum Bau von Atomwaffen getroffen ist, aber ein strukturiertes Programm legen sie sich auch nicht einfach so zu. Jetzt sehen wir nach 2015, es gibt eine internationale Atomvereinbarung,
Obama. Irans,
unter Obama, eine Vereinbarung, wo wir eine internationale Einigkeit hatten, bis auf Israel und arabische Golfstaaten, Russland, China, die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Iran, die EU als eigenständiger Akteur einigen sich auf eine Vereinbarung, die Irans Atomprogramm unter umfassende Kontrolle der internationalen Atomenergieorganisation fügt.
Das ist nochmal wichtig, ne? Das ist 2015.
2015.
Und ich lese immer wieder in dem Zusammenhang den Satz, das, was wir da 2015 unter Obama hatten, das war das Beste, was wir bisher hatten in diesem Bemühen sozusagen, Iran davon abzuhalten, eigene Atomwaffen zu besitzen.
Da gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen zu. 2018 zieht sich die Trump-Administration ihrerseits aus den Verpflichtungen zurück. Und seitdem, seit 2019, kündigt Iran ganz offen an, wir halten uns nicht mehr an die Vereinbarung in diesem sogenannten Joint Comprehensive Plan of Action von 2015. So, was wir seitdem erlebt haben, ist eine massive Anreicherung, also regelmäßig Uran auf 20%, 60% angereichert. Da ist es nur noch ein kleiner Sprung auf die 90%. Iran forscht und setzt ein fortschrittliche Zentrifugen. Iran experimentiert mit
Tausende,
Uranmetall,
die sich da drehen. Tausende.
Viel mehr Zentrifugen als erlaubt sind, deutlich mehr. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei ungefähr 22.000. Etwa 6.000 dürfte Iran regulär nutzen. Iran reichert nicht nur mehr in Natanz an, sondern auch in Fordo. Alles Verstöße gegen die Atomvereinbarung.
Hat angekündigt, eine dritte Anlage aufzubauen.
Iran hat mittlerweile mehr als 8.400 Kilogramm an Uranhexafluorid angesammelt. Das sind ungefähr 28 Mal so viel, wie gemäß Atomvereinbarung von 2015 erlaubt sind. Das heißt, hier besteht ganz offensichtlich eine Dringlichkeit zu handeln. Was wir nicht wissen, und das ist, glaube ich, die wichtige Differenz, und ich finde sie wichtig. Wir wissen ganz ohne Zweifel, dass Iran ein nuklearer Schwellenstaat bleiben möchte. Das heißt, ein Staat, der theoretisch die Kapazität hat, technisch, innerhalb von relativ kurzer Zeit bei Bedarf Atomwaffen zu produzieren. Da muss man aber sagen, die technischen Kapazitäten sind bereits da. Iran hat bereits das atomare Wissen, um die wichtigsten Hürden, die es braucht, auf dem Schritt zu Nuklearwaffen zu nehmen. dass der Schritt bis dahin noch dauert, ist etwas, was häufig untergeht. Was Iran kann, ist innerhalb von wenigen Tagen genügend waffenfähiges Material mittlerweile für den Bau von schätzungsweise 9 bis 10 Atomwaffen zu produzieren. Bis zum Bau tatsächlicher Bomben fehlen aber noch etliche Schritte.
Trägersysteme, wo packst du das rein?
Einsatzfähige Trägersysteme, Waffendesigns, entsprechende, eventuell auch Tests von entsprechenden Sprengkörpern. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie lange das brauchen würde. Manche reden von 1 bis 2 Jahren. Netanyahu selbst spricht von ein paar Monaten bis zu einem Jahr. Das heißt, was gesichert ist, es gab schon mal ein strukturiertes Programm. Iran ist ein nuklearer Schwellenstaat. Das heißt, sie können das Wissen, das sich Iran hier auch angeeignet hat, nicht mehr ohne weiteres wegbombardieren. Das ist Teil des Problems. Und das ist das, was amerikanische Geheimdienste sagen, wo sie sagen, das ist für sie jetzt nicht so relevant. Sie sagen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Entscheidung vom nuklearen Schwellenstaat tatsächlich in die tatsächlich praktische Bewaffnung zu gehen, aus geheimdienstlicher Sicht nicht gegeben ist. Und auch das bestätigt auch die IAEO in ihrem letzten Bericht. Von daher, mir ist es wichtig, dass hier nicht verschiedene Dinge durcheinander gemischt werden.
Das ist gut, das mal so sauber zu erklären. Ich will nur noch eine Sache ergänzen und sagen wir nicht anmaßen, da kompetent zu sein. Genau, Herr Gerlach, Sie dürfen sofort nur noch mal sagen, 408 bis 10 Kilo ungefähr angereichertes Uran.
Auf 60% angereichert.
Auf 60%. Wichtig zu verstehen, für zivile Nutzung wird ja immer das Argument vorgetragen von Seiten Iran, wir brauchen das nur für zivil, sind 4%. Also 4% versus 60%. Ich finde, da hat Herr Engel einen deutlichen Punkt. Würde mir Angst machen. Zweiter Punkt, ganz wichtig, ganz kurz. 408 Kilo, Little Boy, die Bombe in Hiroshima damals, hatte ungefähr 64 Kilo. Das ist die Dimension, über die wir reden, um das einmal klarzumachen. Hat Herr Engel da nicht einen Punkt, wenn er sagt, das ist eine ultimative Bedrohung und nicht nur für Israel, sondern im Zweifel auch für uns?
Den Punkt wollte ich nämlich noch machen. Ja. Mein Punkt ist, wenn wir präzise bleiben wollen, und das finde ich wichtig für diese Diskussion, ist es notwendig, das quasi auseinander zu differenzieren. Für mich ist der Umstand, dass Iran diesen Schwellenstatus für sich wahrt und hier Uranaktivitäten und Anreicherungsaktivitäten durchführt, die kein Nicht-Atomwaffenstaat der Welt durchführt in dieser Form, vollkommen inakzeptabel. Insofern, die Dringlichkeit ist da. Mhm. Es gibt sehr wohl ganz konkret Anlass zur Sorge und es muss gehandelt werden. Mhm. Und es gibt auch eigentlich in breiten Teilen der internationalen Staatengemeinschaft hierzu Konsens, dass man eingreifen muss. Die Frage ist, war das der Moment und war das das richtige Mittel, das effektiv zu tun?
So, und Sie dürfen sofort, Herr Gerlach, aber interessant, heute kommt Friedrich Merz um die Ecke. Ich habe Sie vorhin zitiert mit dem Begriff Drecksarbeit.
Hat wahrscheinlich meinen Text gelesen, ja.
Möglicherweise, auf jeden Fall hat ihn der Kanzler exakt so benutzt und das ist der Kontext. Wir hören mal kurz rein.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.
Größten Respekt, so hat das gesagt. Was antworten Sie, Herr Gerlach?
Gar nichts. Das ist das, was ich ja eben beschrieben habe. Also das ist ja der Effekt, den ich eben versucht habe darzulegen, der erfolgreich ist. Also vom Bundeskanzler habe ich diesbezüglich jetzt keine abweichende Position davon erwartet. Interessant ist, dass sich auch andere wesentlich kritischere Figuren, wie zum Beispiel Herr Macron, zwar nicht in dieser Art und Weise geäußert haben, aber doch sich hinter diesen israelischen oder sich zumindest in der iranisch-israelischen Konfrontation,
wie erklären Sie sich das,
auf Seiten Israels gestellt hat. Na, Herr Merz hat es ja so beschrieben. Es gibt eine politische, unabhängig davon, was jetzt völkerrechtlich quasi Sache ist, gibt es eine Interessenkonvergenz. Es ist im Interesse in der globalen Auseinandersetzung der westlichen Staaten, dass das Regime mit Teheran geschwächt wird, weil nicht ganz klar ist, was bedeutet, ob das Regime gestürzt werden soll. Da gibt es ja auch aus Jerusalem unterschiedliche Äußerungen dazu. Netanyahu hat es ja durchaus mal gesagt. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich glaube, es ist eine Sache wichtig zu verstehen, was die iranische Haltung und das iranische Kalkül betrifft, das sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat. Und zwar vor dem Hintergrund der Erfahrung in der Region, auch der Erfahrung mit Israel, des Zusammenbruchs einiger wesentlicher Stützen der iranischen Macht in der Region, aber auch des Kriegs in der Ukraine. Ich glaube, Iran hat in den letzten Jahren versucht, mit dem Thema Schwellenstaat, mit dem Thema Anreicherung von Uran Verhandlungsmasse zu kreieren und Druck aufzubauen und dieses Programm selber als ein strategisches Instrument in der globalen Auseinandersetzung zu nutzen. Unabhängig davon, ob man tatsächlich dann den Schritt zur Bombe macht oder nicht. Man ist tatsächlich davon ausgegangen, dass man mit der Erfahrung von 2015 in der Lage ist, allein durch die Drohung, dass man Uran weiter anreichert, auf der Verhandlungsebene mit den Amerikanern eben ins Geschäft zu kommen und ein Ziel zu erreichen. Das erklärt sich aus drei Faktoren. Das eine ist, dass man, glaube ich, heute anders, also den nuklearen Status anders bewertet als früher, weil man sieht, dass auch ein Staat wie Russland militärisch, also ist noch nicht der Fall, aber geschlagen werden kann, beziehungsweise dass man auch gegen einen nuklear bewaffneten Staat wie Russland Krieg führen kann, ohne dass Atomwaffen zum Einsatz kommen. Der zweite Punkt ist, dass das ganze System von Iran nur funktioniert hat, solange man das Raketenprogramm hat und solange man die Milizen in der Region stationiert hat, die sogenannte Achse des Widerstands, die einem strategische Tiefe gibt. In dem Moment, wo einige dieser Säulen wegbrechen, gibt es natürlich die einen, die sagen, wir müssen jetzt uns nuklear bewaffnen, weil das ist das Einzige, was uns vor einem Angriff schützt. Ist aber, wenn wir uns die Situation anschauen, die gerade passiert, und ich glaube, das konnten die Iraner schon kalkulieren, nicht der Fall. Weil es bringt ihnen, auch selbst wenn Iran jetzt eine Atombombe hätte, würden sie nicht die Trägersysteme haben, um der israelischen militärischen Überlegenheit, geschweige denn der israelisch-amerikanischen Überlegenheit, was entgegenzusetzen. Deshalb, und ich glaube, da ist das iranische Regime und auch diejenigen, die es beraten, die sich ja manchmal in seinem sehr geschlossenen Weltbild befinden, ist denen ein gravierender Fehler unterlaufen. Dieses Regime, und ich glaube, ich kann auch nur in bestimmten Punkten nur spekulieren, ich kann nicht in die Köpfe reingucken, aber ich bin, glaube ich, oft in Teheran gewesen und habe auch mit politischen Entscheidungsträgern gesprochen. Ich habe den Eindruck, die glauben, diese Signale, die sie senden, die kommen an. Die sitzen da in ihren Kabinetten und überlegen sich Messaging, überlegen sich Botschaften, überlegen sich Schritte und glauben, auf der Ebene der Weltpolitik, in den Hauptstädten der Welt, in Washington, in Moskau, in Peking, wird das verstanden, was wir für Signale senden. Und man befindet sich da in einer eigenen Welt der Kommunikation und unterschätzt, dass die anderen Weltmächte unter Umständen nicht bereit sind, auf derselben Ebene mit ihnen zu spielen. Und das ist die Art von Machtprojektion, die bei den Iranern ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Man dachte, wenn man dieses Atomprogramm so weit aufbaut, dass es wieder eine Bedrohung darstellt, dann kommen die Amerikaner und sagen, Leute, lasst uns doch einen Deal machen. Und es schien ja auch so, als sei es erfolgreich gewesen. Ich glaube, die Opportunitätskosten für das Regime, tatsächlich eine Atommacht zu werden, die sind so hoch, weil man auch damit in der letzten Zeit rechnen musste, vor allem, wenn man sich das israelische Verhalten der letzten Jahre angeguckt hat, dass das einen eher zum militärischen Ziel macht, als dass man damit einen Angriff verhindern könnte. Mhm.
Hat nochmal Herr Engel recht, wenn er sagt, jetzt sitzen wir sozusagen wieder hier, Europa, der Westen, auch insbesondere Deutschland, und moralisieren. Und er sagt, da wird Israel dann ständig als Aggressor betrachtet, egal was wir tun. Israel ist der Störenfried, der Unruhestifter. Und sagt, und das ist seit der Islamischen Revolution von 79 in Wahrheit der Iran ist, der Israel von der Landkarte radieren möchte, wollen viele partout nicht einsehen. Sie nervt das?
Das nervt, aber das ist nicht das Problem. Ich finde das skandalös. Wir sind als Deutsche, Gottlob, sehr, sehr stark darin, zu gedenken an den Holocaust-Gedenktagen, zu sagen, nie wieder Antisemitismus, sowas wie die Shoah, dieses Menschheitsverbrechen darf niemals wieder stattfinden. Und ich will, wer bin ich, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber wir sind, Stand jetzt, nicht auf politischer Ebene, aber auf medialer Ebene, gerade ganz stark dabei, beziehungsweise das ist schon wieder, eigentlich schon am Freitag nach den Angriffen sofort wieder in die eine Richtung gekippt. Es gibt diese Stoßrichtung gerade, das ist eine Journalistenkollegen, Schelte tut weh, muss aber sein, sind ganz stark gerade wieder dabei, Jerusalem zu belehren, Gründe dafür zu finden, warum eben ja Israel, der jüdische Staat, sich nicht wehren darf in dieser existenziellen Situation. Das nervt mich, aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Ich halte das für moralisch, politisch und journalistisch für eine Fehlleistung, und zwar für eine große Fehlleistung. Der Platz in der politischen Analyse auch meiner Journalistenkollegen, ob das jetzt aus dem linksliberalen Spektrum ist, aus dem konservativen Spektrum ist oder aus dem zentristischen Spektrum, der muss in dieser Situation an der Seite Israels sein. Sind viele Sachen komplex in dieser Welt, im Nahen Osten erst recht, aber dieses Thema ist nicht komplex.
Die Iraner ja, die
sind das personifizierte Böse. Ich präzisiere oder korrigiere das iranische Regime, nicht die iranische Bevölkerung. Und das weiß auch Israel, weil sowohl die israelische Regierung als auch die Israelis selbst, sie wünschen sich Frieden mit dem iranischen Volk. Es gibt dieses enge Band.
Die Kollegen, die Sie sagen, es soll keine Schelte sein, ist es aber de facto, argumentieren doch, ja nicht aus dem luftleeren Raum. Die argumentieren ja beispielsweise über das Völkerrecht. Völkerrechtler, die sagen, ich zitiere mal ganz kurz, das ist wichtig für das ganze Bild. Matthias Goldmann von der Uni Wiesbaden sagt, allein der Umstand, dass die über Nuklearwaffen verfügen, rechtfertigt keinen Angriff. Und sagen, der israelische Angriff auf den Iran stellt den geradezu klassischen Fall eines verbotenen Präventivschlags
dar. Bisschen polemisch, die Israelis sollen doch mal lieber in Schönheit sterben, damit wir als Deutsche dann in 5 Jahren, in 10 Jahren wieder an den Holocaust-Gedenktagen hinstellen können. Sage ich gleich was dazu, habe ich auch schon
angekündigt. Auch wie Kai Ambos zum Beispiel in der Sendung,
Herr Lanz, aber genau so ist es ja nicht, wie skizziert wird, dass die Völkerrechtler mit einer Stimme sprechen würden. Das ist wie bei den Rabbinern. Der eine sagt so, der andere sagt so und der andere sagt, oh, schwierige Entscheidung. Irgendwie haben beide recht. Das ist auch im Völkerrecht so. Und wie gesagt, wenn man mit dem Völkerrecht argumentiert, das iranische Regime
hat... Was dahinter steht, ist ja etwas anderes. Was dahinter steht, ist ja die Frage, wo kommen wir hin? Und das erleben wir ja gerade weltweit, wenn sich sozusagen das Recht des Stärkeren plötzlich so wirklich...
Nein, nicht das Recht des Stärkeren, was ich sagen
durchsetzt. Will, das ist ja die Frage und die Sorge, die dahinter steht.
Was ich sagen will, vielleicht den Gedanken, so genau müssen wir dann sein und so präzise, was ich sagen will, ist, dass diese Frage nicht abschließend beantwortet ist und dass da auch dieser Riss durch die Völkerrechtler geht. Ich argumentiere, es ist jetzt kein Völkerrechtler, aber ein Politiker aus der Union, ein Kollege von Ihnen mit Roderich Kiesewetter, der sagt, Iran hat Israel den Krieg längst erklärt. Insofern ist es völkerrechtlich legitim, dass Israel diese Angriffe fliegt auf die iranischen Atomanlagen. Und selbst wenn wir nur mal für einen Moment das Gedankenspiel wagen, es ist völkerrechtlich nicht in Ordnung, was Israel getan hat. Nur so als Gedankenszenario. Dann ist es trotzdem noch notwendig, das ist der Gedanke, den Norbert Röttgen skizziert hat, weil die Alternative ist, ein atomar bewaffneter Iran, der dadurch politisch und militärisch unantastbar geworden ist. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Nochmal, Herr Röttgen, bevor wir gleich Frau Zawiri-Rath hören, hat er dann Punkt? Ich habe Sie im Kopf, schon ein paar Sendungen her, da sagten Sie, diese gesamte deutsche Außenpolitik der letzten 10 bis 15 Jahre, ich glaube, das war der Zeitraum, den Sie damals beschrieben haben, ist ein Totalausfall, ist eine Katastrophe. Und dann sitzen wir immer wieder da in solchen Situationen, moralisieren, aber in Wahrheit spielen wir dort überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben keinen Einfluss mehr, ist egal, was wir sagen.
Ja, die letzten 10 Jahre, das Atomabkommen ist eben genannt worden, das war 2015, das war ein Erfolg auch der europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Aber seither und vor allen Dingen seit Trump das aufgekündigt hat, ist unsere Nahostpolitik wirklich eine Katastrophe, in der gesamten Region eigentlich ein Totalausfall. Wir sind viel zu wenig präsent. Immer wenn irgendwas ist, haben wir dann völkerrechtliche Meinungen oder andere Meinungen. Aber wir sind kein Akteur, obwohl wir in unseren Interessen so massiv berührt sind. Und auch was speziell die Iran-Politik anbelangt, also das sichtbare Verzögern auf die Protestbewegung der Frauen durch die damalige deutsche Außenministerin hat eigentlich alles gesagt. Diese Protestbewegung passte nicht in den Kram einer deutschen und europäischen Nahostpolitik, die sich von der sehr klugen iranischen Führung immer an der Nase, über Jahre an der Nase hat herumführen lassen. Wir verhandeln mit euch, wir wollen mit euch reden. Aber wenn ihr jetzt hier uns kritisiert und wenn ihr so eine Protestbewegung auch nur moralisch unterstützt, dann wird das mit diesen Verhandlungen sehr schwierig. Die iranische Regierung hat den Westen und die Europäer insbesondere, aber die USA muss man mitnehmen.
Konkret, was wäre denn die konkrete Antwort gewesen? Was hätten wir denn tun sollen? Was haben wir denn gelassen?
Dass Deutschland sich alle Mühe gibt, dass wir nicht mehr als Land der größte Handelspartner des Iran sind. Dass wir endlich Druck gemacht hätten, die islamischen Revolutionsgarden als Terrororganisation auf die EU-Liste zu setzen. Dass wir Sanktionen, dass wir das Regime weiter sanktionieren, damit es nicht weiter Luft hat, sich zu etablieren und durchzusetzen. Dass wir das Thema nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Die Iran ist wahrscheinlich der Spitzenreiter in der Exekution, in der Hinrichtung nach Folterung, die regelmäßig erfolgt, wahrscheinlich weltweit. Ein Spitzenrekord. Wir reden darüber nicht, weil wir ja das Atomabkommen wollen. Darum wurde jahrelang leise getreten, weil es ein Thema gab. Die Atombombe müssen wir verhindern. Es gibt nur einen Weg, das haben wir dem Regime auch mitgeteilt, die Europäer. Es gibt nur einen Weg, nämlich verhandeln. In dem Augenblick wusste das Regime, es gibt also nicht den zweiten Weg, der jetzt aber die Politik und die Realität bestimmt, nämlich der militärische Weg. Der hat große Risiken, eine schwere Abwägung. Ich plädiere auch nicht für ihn. Aber wenn man dem Regime immer sagt, wir werden mit euch verhandeln, dann geben wir denen alle Zeit. Und das Regime hat auf Zeit gespielt. Okay. Es braucht Zeit, um die Atomwaffenfähigkeit herzustellen. Und die Europäer haben das Spiel, und auch jetzt übrigens Trump, das Spiel auf Zeit immer mitgespielt.
Ist es ein Spiel, Frau Mirirat, oder wie schauen Sie darauf? Politik, ich präzisiere die Frage noch mal ein bisschen. War vor ein paar Wochen selber in Syrien unterwegs. Und wenn wir so jetzt argumentieren, würde man immer sagen, klar, gegen Assad Sanktionen. Da muss man hart gegen vorgehen. Der Satz, den ich dort auch in den Straßen von Damaskus am häufigsten gehört habe, war, bitte, bitte, lass das mit den Sanktionen, weil das trifft uns wirklich dort, wo es unser alltägliches Leben betrifft. Wir wissen ehrlich gesagt nicht mehr so richtig heute, wie es morgen weitergeht. Mhm. Ist das oder war das auch immer die Gefahr und deswegen auch die Zwickmühle auch deutscher Politik, dass man in Wahrheit eben nicht die Mullahs trifft, die dann solche Entscheidungen treffen, die Revolutionsgarden trifft, sondern die Zivilbevölkerung trifft. Was ist die Situation gerade im Iran? Warum hat man das nicht gemacht?
Also vielleicht noch mal ein paar Dinge etwas anders in ein anderes Licht zu rücken. Deutschland ist natürlich nicht der größte Handelspartner Irans. Nee. Das ist China, und zwar mit ganz großem Abstand. China ist der wichtigste wirtschaftliche Rettungsanker für Iran.
Das heißt, unser Hebel ist da gar nicht so groß, wie wir
in der EU ist Deutschland der größte Handelspartner. Das bilaterale Handelsvolumen liegt bei ungefähr 1,5 Milliarden. Als Referenz, das ist ungefähr das Handelsvolumen, das wir mit Estland haben. Ich will das nur noch mal gesagt haben, weil manchmal der Eindruck entsteht, wir wären ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Partner Irans. Das sind wir nicht.
Mhm. Das heißt, der Hebel ist kleiner als unterstellt. Das wollen Sie damit sagen?
Wie bitte?
Der Hebel ist deutlich kleiner.
Faktisch haben wir keinen ökonomischen Hebel. So. Der ist nicht nur kleiner, der ist nicht existent. Die Frage, ob wir die Revolutionsgarden hätten auf die Terrorliste setzen sollen. Die Garden sind bereits sanktioniert. Sie sind auf der EU-Liste für Sanktionen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Und die sind sehr weitreichend, sehr viel weitreichender, als es die Terrorliste wäre. Das betrifft Reisebeschränkungen, das betrifft das Einfrieren von Konten, das betrifft Strafverfahren, also Unterstützung von Revolutionsgardeaktivisten auf europäischem Boden. Das heißt für mich, wenn das die Forderungen sind, sieht das ein Stück weit hilflos aus. Ich frage mich, warum wir sehr stark darauf fokussiert sind, zu gucken, okay, wie können wir in erster Linie den iranischen Staat schwächen, statt zu schauen, wie können wir in erster Linie die iranische Zivilbevölkerung und Zivilgesellschaft stärken. Und da gibt es sehr wohl Dinge, die wir hätten tun können, die wir nicht tun. Dazu gehört zum einen, und das ist ein kontroverses, komplexes Thema, Finanzkanäle zu eröffnen. Die ist der iranischen Diaspora und von denen gibt es Millionen weltweit. Es ermöglichen ihren eigenen Angehörigen in Iran Geld zu überweisen. Geld, das während der Proteste, der Frau-Leben-Freiheit-Proteste dringend gebraucht worden wäre
also von der Zivilgesellschaft. Also sicherzustellen, dass es nicht in falsche Hände kommt.
Genau, da gibt es ja Möglichkeiten für. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber etwas, wo wir uns eigentlich nicht wirklich stark gemacht haben. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt Sanktion. Nach europäischem Recht ist es mir möglich, meiner Familie in Iran Geld zu überweisen. Aber ich werde keine Bank finden in Europa, die das erlaubt, aufgrund bestehender US-amerikanischer Sekundärsanktionen. Da sind wir bei dem Thema Sanktionen. Ich glaube, man kann nicht sagen, Sanktionen sind falsch oder richtig. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, Dimensionen von Sanktionen. Zielgerichtete Sanktionen, zum Beispiel im direkten Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, die EU ja auf den Weg gebracht hat, halte ich für absolut richtig, absolut notwendig. Und sie sind auch ein klares Zeichen, dass diese systematischen Menschenrechtsverletzungen in Iran nicht einfach hingenommen werden. Wenn sie auf der Ebene der Entitäten sind, wird es schon ein bisschen komplizierter. Spätestens dort, wo wir Sanktionen haben, auf der Ebene der sektoralen Sanktionen. Und das ist ja im Bereich Irans der Fall. Es gibt US-amerikanische Sanktionen, die ganze Wirtschaftszweige komplett in ihrer Gesamtheit sanktionieren. Telekommunikationssektor, Die Kommunikationsbranche, Energiesektor, der ganze Bereich teilweise in der Automobilindustrie, in verschiedenen Bereichen, aber teilweise auch in kritischeren, vor allen Dingen der Finanz- und Bankenbereich, der dazu führt, dass eben Finanztransaktionen gar nicht stattfinden können, dass selbst der humanitäre Warenverkehr nach Iran behindert wird. Das heißt, nach internationalem Recht hätte ich die Möglichkeit, Pharmazeutika und dringend benötigte Dinge nach Iran vielleicht zu exportieren. Aber ich finde keine Bank, die mir einen Lohn gibt. Ich finde kein Transportunternehmen, das die Ware nach Iran bringt. Ich finde kein Versicherungsunternehmen, das die Ware und den Transport versichert. Das sind ganz praktische Probleme für eine breite Bevölkerung. Insofern zusammenfassend nochmal. Ich glaube, dass sektorale Sanktionen verheerende Folgen haben für die iranische Bevölkerung. Sanktionen zielgerichteter Art im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen absolut notwendig sind. Dass wir aber verstärkt gucken müssen, wie können wir die Bevölkerung ganz direkt unterstützen, zum Beispiel durch Bereitstellung von massenhaften, kostenfreien VPNs außerhalb Irans, die Iraner nutzen können zur Umgehung der Internetzensur.
Über Internet ohne, also unter Umgehung der Zensur zu kommunizieren.
Wie einmal ein iranischer Menschenrechtsaktivist zu mir meinte, Cache und VPNs, das ist das, was wir brauchen, den Rest erledigen wir selbst.
Cache und VPNs, ja, ist eine gute Formel. Das ist das, was ich eben meinte, Herr Gerlach, auch in Bezug auf Syrien. Das war der Satz, der am häufigsten kam. Wir kriegen noch nicht mal die Medikamente für unsere Kinder. Warum bestraft ihr uns? Sie will nur sagen, es ist nicht einfach, sozusagen so ein Regime dann im Zweifel empfindlich zu treffen.
Also ich finde das hochinteressant. Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Röttgen. Es kommt ja vielleicht auch nicht so oft vor, dass unsere Nahostpolitik der letzten Jahre eine Katastrophe gewesen ist. Und das betrifft auch die letzten zwei Jahre übrigens, was den Krieg in Gaza betrifft. Die Unfähigkeit der Europäer, sich wirklich konstruktiv zu engagieren und auch politisches Kapital einzubringen, um Frieden in der Region herbeizuführen. Wenn Sie sagen, man hätte den Druck auf das iranische Regime erhöhen müssen, da ist die Frage, welches finale Ziel verfolgt man damit? Und wie viel Kollateralschäden ist man bereit in Kauf zu nehmen, was die Gesellschaft betrifft, was die wirtschaftliche Lage im Land betrifft, um welches Ziel zu erreichen? Und da hat es eigentlich keine klare Antwort darauf gegeben. Das, was wir jetzt hören, ist vielleicht irgendeine Art von Regime-Change. Das heißt, man schwächt das iranische Regime zu einem Grad, dass es vielleicht nicht mehr in der Lage sein würde, eine Protestbewegung, einen Umsturz zu stoppen. Ich halte das für eine gefährliche Kalkulation, denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das iranische Regime, unabhängig davon, ob es mit israelischen Drohnen und Kampfjets umgehen kann, mit einer Armee und einer paramilitärischen Einheit von, das kann ungefähr 1 Million Menschen mobilisieren, bei einer Bevölkerung von ungefähr 90 Millionen. Damit können sie jeden inneren Umschutzversuch und jede Protestbewegung im Zaum halten. Das heißt, die Hoffnung oder das Angebot, wir bomben jetzt das Regime in eine schwache Position und jetzt müsst ihr euch nur noch erheben, was aus Amerika und auch aus Israel zu hören ist, halte ich für nicht sehr tragfähig und ich glaube auch nicht, dass es dazu führen wird. So sehr natürlich, ich weiß, es gibt viele Iraner, die jetzt, obwohl sie eigentlich diesen Angriff ablehnen, sagen, ja, vielleicht... Ja. Vielleicht ergibt sich daraus ja irgendeine Situation. Wir haben, ich möchte jetzt vielleicht nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wir hatten 1991 den Golfkrieg, als die Amerikaner mit massiven militärischen Mitteln versucht haben, also den Kuwait-Krieg, das irakische Regime quasi in die Knie zu bomben. Und dann haben die Amerikaner sich irgendwann zurückgezogen und danach hatten wir 13 Jahre Saddam Hussein mehr. Die Protestbewegungen wurden niedergeschlagen. Konzertierte, mobilisierte, militärisch gerüstete Aufstandsbewegungen wurden niedergeschlagen und ein Teil der Bevölkerung hat die Rache des Regimes zu spüren bekommen. Ich denke, diese Situation in einer existenziellen Bedrohungslage, in die man das Regime bewegt, die ist durchaus für die Bevölkerung gefährlich. Und einen Punkt würde ich gerne noch zu der Frage des Drucks machen. Es gibt Leute, die wollen Recht haben, und es gibt Leute, die wollen bestimmte Narrative durchsetzen, es gibt Leute, die versuchen, irgendwie analytisch die Sache zu begreifen. Ich hoffe, dass ich eher zu der letzteren Abteilung gehöre. Und das bedeutet auch, dass man nicht immer kohärent ist und dass man mit Widersprüchen in der Analyse auch leben muss. Ich denke, man muss schon anerkennen, dass das Regime in Teheran aufgrund dieser Erfahrung auch Angebote gemacht hat, auf die man besser studieren kann, auf die man eingehen kann, auch wenn man nicht hundertprozentig vertraut darauf, dass sie ernst gemeint sind. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber so ist es im Nahen Osten, dass man mit bestimmten Akteuren, wenn man gewaltsame Eskalation verhindern möchte, ins Geschäft kommen muss. Nun gibt es die Frage,
welches Angebot?
Gibt es die Frage, naja, das hat zum Beispiel die Regierung Pezeshkian dadurch gemacht, dass sie mit ihren, also das hat auch Herr Raisi schon vorher gemacht, was interessant ist, weil er eigentlich ein Hardliner war, dass sie mit den Staaten in der Region, mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Katar, mit Kuwait, mit dem Irak, angefangen haben, an einer regionalen Sicherheitsordnung für sich selber zu arbeiten. Nur für sich selber. Nicht für die Interessen Europas, nicht für die Interessen Amerikas, nicht für die Interessen Israels. Man hätte diese Wege schon auch auskundschaften können und versuchen können, obwohl man vielleicht auf der einen Seite Druck ausübt, auf der anderen Seite Arrangements mit den Mächten zu finden. Ich weiß, es ist schwierig, aber die Alternative der militärischen Eskalation sollte man immer auch in Erwägung ziehen. Denn was wir jetzt gerade erleben ist, und ich verstehe, dass die israelische Seite sagt, wir wollen uns darauf nicht verlassen, aber was wir erleben ist, eine immer weiter ausgreifende Definition dessen, was eigentlich militärisch und politisch erlaubt ist und was nicht, was dazu führt,
das, was
ist,
ich, meinte, mit dem
ich kann Recht jeden Politiker und jeden General, jeden Armeeführer und im Grunde jeden, also Europa, die Amerikaner und Israel verhandeln darüber, wie viele Menschenleben auf der arabischen, auf der palästinensischen, auf der iranischen Seite angemessen sind, wie man opfern kann, um eine politische Gefahr einzudämmen und ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist eine Situation, in der wir uns befinden, und die halte ich für in der Region für gefährlich, weil daran werden sich andere ein Beispiel nehmen, auch wenn wir jetzt gerade die Situation haben, dass Israel militärisch unangefochten ist. Mhm. Aber das wird sich in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht verändern.
Es geht ja wirklich nicht um irgendwelche politischen Ziele. Das Erste, was man wirklich sagen muss, also erstens freue ich mich an, dass es Zielkonflikte gibt. Mhm. Das ist völlig klar. Und für uns ist auch klar, dass wir nicht militärisch aktiv sind. Und darum sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Darum bleiben ökonomische Hebel da, auch wenn sie kleiner sind. Aber sie sind natürlich da. Und natürlich ist die Terrorlistung ein Instrument, das auch rechtliche und Sanktionsfolgen hat. Es gibt dabei Zielkonflikt. Das will ich nicht bestreiten. Aber es ist ein Instrument, auch nicht das einzige. Aber die Rolle des Iran muss man jetzt auch mal realistisch beschreiben in der Region, weil die sagen, die machen Angebote zur Sicherheitskooperation. Der Iran hat, während er mit uns verhandelt hat, über Jahre hinweg, ein Terrornetz in der gesamten Region etabliert. Die Hamas wäre nicht ohne Iran. Die Hisbollah, das ist Israel, Palästina. Die Hisbollah wäre nicht im Libanon ohne Iran. Die Houthis wären nicht im Jemen und würden dort Krieg führen ohne Iran. Es gibt Schia-Milizen, iranische Milizen im Irak, die dort ihr Geschäft machen. In Syrien, überall. Also ein gesamtes, regionales, bewusst gesteuertes und entwickeltes Terrornetzwerk, nicht um irgendeine Sicherheitskooperation zu machen, sondern zur Destabilisierung der Region, um eine eigene dominante Stellung in der Region zu erreichen. Und das greift ja auch über. Iran ist ein sehr bedeutsamer Waffen-, Drohnen-, Raketenausrüster für Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine. Das hat auch eine internationale Dimension. Und die Atomwaffen und die Atomwaffenfähigkeit, wenn es auch nur der Schwellenstatus ist, also der Welt mitzuteilen, wir können das jederzeit machen. Wir haben es noch nicht, aber wir können es. Das hätte diese Position, diese Terrorposition noch mal erweitert. Und darum ist das eine Friedensfrage aus meiner Sicht. Eine Existenzfrage möglicherweise für Israel. Und es ist eine Friedensfrage. Und darum stellt sich die Frage der Legitimität, wenn so viel auf dem Spiel steht. Risiko ist ja immer das Produkt aus Schadens, aus dem möglichen Schaden und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Der Schaden einer Atommacht Iran wäre enorm und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
Vielleicht noch
und darum, sich dagegen zu wehren, halte ich für legitim. Eine schwere Abwägung, ein Zielkonflikt, ein Dilemma. Aber die Legitimität dieses Ansatzes würde ich nicht bestreiten.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke zu Herrn Gerlachs Äußerung. Ich gebe Ihnen recht, es braucht bei der Analyse des Nahen Ostens, der politischen Geschehnisse dort und der politischen Aktualität dort mehr Mut zur Ambiguitätstoleranz. Ja, es ist vieles widersprüchlich. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, dass es diese subtilen Formen der Entspannung oder subtilen Zeichen der Entspannung des iranischen Regimes geben würde. Vielleicht bin ich da unterkomplex. Also ich kann die nicht wahrnehmen. Vielleicht meinen Sie den 7. Oktober 2023, hochgerüstet die Hamas durch den Iran. Vielleicht meinen Sie das Hochrüsten der Hisbollah durch Gelder, durch Personal, durch Terroristen, die aus Teheran frei zirkuliert haben
Diese Diskussion habe ich ja schon häufig geführt und es ist ja auch klar geworden, was Herr Gerlach meint. Ich habe noch eine allerletzte Frage, was mich persönlich interessiert. Wenn Israel in der Lage ist, mit höchster Präzision den Chef der Revolutionsgarden aus der 4., 5., 6. Etage rauszubomben, und zwar so, dass in der 7. Etage schon quasi nichts mehr passiert, warum geht das dann nicht in Gaza?
Geht die Frage an mich?
Ja.
Naja, also es ist eine komplett andere Situation. Jetzt sagen Sie, das ist die letzte Frage. Jetzt machen wir ein sehr, sehr großes Thema auf. Und wahrscheinlich soll ich jetzt in 20 Sekunden antworten, dass die Situation...
Nicht ablenken, einfach nur eine Antwort. Nee,
nicht antworten.
Nee, das gehört zu, also wenn das eine geht,
gehört zu, frage ich mich, warum das andere nicht dazu. Gazastreifen, das ist ein asynchroner Krieg, der dort stattfindet. Das ist Häuserkampf. Und so viel Genauigkeit muss sein bei allem menschlichen Leid, das existiert im Gazastreifen. Und was furchtbar ist, und dieses Leid muss sofort aufhören. Aber diese Diskussion müssen wir auch führen. Die Quote zwischen getöteten Terroristen im Gazastreifen auf der einen Seite und getöteten Zivilisten auf der anderen Seite, die hat es so in modernen Kriegen noch nie
das
gegeben.
Das ist völliger Unsinn. Wenn das Ihre letzte Aussage zu dem Thema ist, dann weiß ich nicht, ob Sie die Sendung mit dieser Aussage beenden wollen. Das ist völliger Unsinn, Herr Engel, und das wissen
Studien,
Sie vielleicht auch.
Reichen die Studien nach.
Ja.
Und was ich in Ihrer Analyse nie höre und was da nie vorkommt, Sie adressieren die israelische Regierung mit Blick auf Gaza, wenn wir jetzt das Fass schon aufmachen. Ich adressiere sowohl die israelische Regierung, aber auch die Hamas. Der Krieg wäre sofort vorbei, wenn die Hamas die Geiseln freilassen würde. Der Krieg wäre sofort vorbei, wenn die Hamas die Waffen niederlegen würde. Das ist leider nicht der Fall.
Auch das ist vermutlich Unsinn, weil es dem widerspricht, was die israelische Regierung immer wieder gesagt hat. Aber bleiben Sie gerne dabei.
Cui bono,
bleiben Sie gerne dabei.
Ich halte das in anderen Kontexten, dieses Geraune, für falsch und auch hier.
Also vielleicht sollten wir die Diskussion bei anderer Gelegenheit fortsetzen. Würde mich wirklich interessieren, da noch einmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil ich tatsächlich diese These zumindest anzweifeln würde. Ich habe noch nie und an keiner Stelle von Netanyahu die Aussage gehört, wenn die Geiseln frei sind, endet dieser Krieg.
Noch und nöcher dokumentiert. Wir machen den Faktencheck.
Netanyahu spricht vom absoluten Sieg.
Die Geiseln müssen befreit werden, ja, und es gibt kein Leben in Frieden für die Israelis und für die Leute in Gaza mit der Hamas. Da hat er recht.
Also, schwieriges Thema.
Ja.
Klar geworden, es gibt keine einfachen Antworten, es gibt auch keine einfachen Lösungen. Danke Ihnen trotzdem sehr, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update mit den weiteren Entwicklungen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.